Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober. Willkommen. Brandenburg liegt weit hinten im deutschlandweiten Vergleich der vollständig gegen Covid-19 geimpften Personen. Und viele Menschen in Brandenburg sind genervt. Denn wenn es dann mal was zu verimpfen gibt, dann sind die Terminbuchungen kompliziert und die Fahrten zum Impfen lang. Aber jetzt soll alles besser werden. Dank des neuen Impflogistikstabes. Thorsten Südow berichtet.
Nicht mehr im Gesundheitsministerium, sondern etwa 200 Meter entfernt im Innenministerium wird der neue Impflogistikstab arbeiten, der deutlich mehr Schwung in das gegen Covid-19-Impfen der Brandenburger bringen muss, sagt Innenminister Michael Stübgen von der CDU.
Der Impflogistikstab wird unterstützt von unseren Krisen- und Stabsexperten. Und ein Stab, wie wir ihn bei Krisen, Brand- und Katastrophen, Hochwasser haben, ist am besten in der Lage, schnell immer wieder neu zu reagieren und auf die neuen Herausforderungen einzugehen. Und das natürlich zusammen mit den Gesundheitsexperten aus dem Gesundheitsministerium.
Bis zum Montag soll der Stab mit etwa 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeitsfähig sein und kurzfristig und situationsabhängig die Lagerung, die Verteilung und den Transport der Impfdosen in Impfzentren, Krankenhäuser und Arztpraxen führen.
Unsere Achillesferse ist der bisher schleppende Fortgang der Impfungen für die über 80-Jährigen, die mit Abstand gefährdetste Gruppe unserer Bevölkerung. Hier müssen wir zwingend schneller werden.
Die Oppositionsfraktionen BVB, Freie Wähler und Linke blicken skeptisch darauf, dass das Innenministerium nun das Impfen in Brandenburg organisiert. Der linken Abgeordnete Ronny Kretschmer.
Es kommt jetzt verstärkt darauf an, dass tatsächlich sich ein allumfassender Überblick verschafft wird über die zur Verfügung stehenden Impfdosen in Brandenburg und dass diese Impfdosen, die noch tausendfach in den Lagern rumliegen, tatsächlich zu den Menschen gelangen. Kein Impftermin hätte abgesagt werden müssen. Genug Impfstoff ist vorhanden, zumindest für die nächsten 14 Tage.
Brandenburgs Innenminister Stübgen widerspricht der Kritik der Opposition, der neue Impflogistikstab sei eine Entmachtung von Gesundheitsministerin Nonnemacher.
Es geht weder um eine Entmachtung von irgendeinem Ministerium noch um einen angeblichen Machtzuwachs meines Ministeriums. Wir kommen immer zu gemeinsamen Entscheidungen und die tragen wir nach außen. Und ich glaube, das bemerkt auch die Bevölkerung, dass auch absolut notwendig, denn wenn wir jetzt noch den Eindruck vermitteln, dass wir uns streiten, uns nicht einig sind, was erwarten wir eigentlich von der Bevölkerung, die natürlich auch gewaltig belastet ist durch die Pandemie?
Das sagt Michael Stübgen, Innenminister von Brandenburg, im Beitrag von Thorsten Südow. Und wenn zur enervierenden Bürokratie dann noch ein Impfstopp dazu kommt, dann gibt's erst recht Frust. Einige Berliner Impfzentren haben quasi unverzüglich aufgehört zu arbeiten, nachdem Anfang der Woche bekannt wurde, dass Deutschland die Verwendung des AstraZeneca-Vakzins aussetzt. Nun muss für rund 6.000 Menschen ein neuer Termin gefunden werden. Was das bedeutet? Birgit Radatz aus der Redaktion für Landespolitik berichtet.
Felicitas von Meyer ist, gelinde gesagt, verwirrt. Am Samstag hätte die Ärztin im Ruhestand eigentlich ihren ersten Impftermin gehabt. Nach dem AstraZeneca-Stopp ruft sie bei der Hotline an und fragt, wie sie weiter vorgehen soll.
Gestern hat man mir gesagt, ich müsse meinen Termin, den ich hätte, den müsste ich canceln. Und wenn der gecancelt ist, dann könnte ich nach 24 Stunden erneut nachfragen nach einem Ersatztermin.
Als sie am nächsten Tag noch einmal anruft, heißt es plötzlich, sie hätte den Termin gar nicht absagen müssen. Nun muss sie über 6 Wochen warten, bis sie endlich die Impfung bekommt. Von Meyer ist eine von rund 6.000 Berlinerinnen und Berlinern, deren Impftermin sich durch den plötzlichen Stopp mit dem Wirkstoff nun verzögert. Berlins Gesundheitssenatorin gibt sich derweil optimistisch, dass für die Impflinge schnell ein neuer Termin gefunden werde.
Es ist unkompliziert, die ihre Mailadressen und Telefonnummern uns hinterlegt haben bei der Buchung, werden informiert. Es wird zügig einen Ersatztermin geben, selbstverständlich.
Bei den rund 6.000 abgesagten Terminen handelt es sich um Erst- und Zweitimpfungen. Sie hoffe, so Kaleitsche, dass die Europäische Arzneimittelagentur EMA den Impfstoff schnell aufgrund der aufgetretenen Komplikationen überprüfe und wieder zulasse. Die WHO hatte bereits empfohlen, vorerst weiter mit AstraZeneca zu impfen. Gibt es das Go, so Kaleitsche, könnte ab Freitag in den Impfzentren Tegel und Tempelhof wieder mit dem Pieksen begonnen werden. Auch der Berliner DRK-Präsident Mario Chaya ist da optimistisch.
Für die beiden Impfzentren in Tempelhof und Tegel gilt das Gleiche wie bei allen anderen auch. Wir sind immer in der Lage, binnen von 24 Stunden das jeweilige Impfzentrum wieder hochzufahren. Sollte am Donnerstag die EMA eine positive Entscheidung für AstraZeneca treffen und die Bedenken ausgeräumt haben, dann können wir am Freitag mit der Impfung in Tegel wieder beginnen.
Wenn der Impfstoff dann wieder freigegeben ist, soll niemand weggeschickt werden, sagt Chaya. In Berlin liegt die Impfquote bei den Erstimpfungen derzeit bei etwa 8%, die der Zweitimpfung deutlich darunter bei etwa 4%. Für Felicitas von Meyer ist mittlerweile klar, dass sie den Impfstoff von AstraZeneca nicht mehr bekommt. Weil bei ihr bereits Medikamente seltene Nebenwirkungen verursachten, wird sie nun Ende April BioNTech gespritzt bekommen.
Birgit Radatz berichtete. Mit den Lockerungen der Pandemiebeschränkungen ist bekanntlich erstmal vorbei. Das haben die Berliner und die Brandenburger Landesregierung diese Woche entschieden. Entsprechend sorgenvoll schauen die Tourismusunternehmen in die Zukunft. Das wurde heute im Wirtschaftsausschuss des Brandenburger Landtages deutlich. Carsten Steinmetz dazu.
Zwei Drittel der Betriebe bezeichneten aktuell ihre Lage als katastrophal oder schlecht, teilte Dieter Hütte, Geschäftsführer der Tourismusmarketing Brandenburg TMB, im Ausschuss mit. Für mehr als ein Drittel der Unternehmen gäbe es bisher keine passenden Fördermöglichkeiten oder sie seien nicht antragsberechtigt. Schlafen to go gäbe es nicht, daher könnten Verluste nicht kompensiert werden. Olaf Lücke vom Hotel- und Gaststättenverband forderte eine Öffnungsperspektive in der Corona-Pandemie. Die Hygienemaßnahmen der Hotels und Gaststätten wären ausreichend, um Ansteckungen mit dem Virus zu vermeiden. Nur Außenbereiche zu öffnen, wäre allerdings wirtschaftlich nicht tragbar. Brandenburgs Wirtschaftsminister Steinbach entgegnete, niemand könne im Moment für sich reklamieren, dass er einen Ort anbieten könne, an dem Ansteckungen ausgeschlossen seien. Die Betriebe müssten sich über die seiner Ansicht nach ausreichend vorhandenen Fördermöglichkeiten besser informieren.
Soweit Carsten Steinmetz aus Potsdam. Das Schönste am BER ist, so sagt es mancher, er ist endlich fertig. Nicht so schön ist, dass allein schon wegen Corona er deutlich weniger gebraucht wird. Der Businessplan muss angepasst werden, sprich, es soll mehr Geld her für den BER. Und weil es wie immer um Milliarden geht, wird um den richtigen Weg gestritten. Auch innerhalb der rot-rot-grünen Koalition in Berlin. Unser landespolitischer Korrespondent Christoph Reinhardt berichtet.
Über 2 Milliarden Euro will der Flughafen von seinen drei Gesellschaftern noch bekommen. 5 Jahre lang sollen sich Berlin, Brandenburg und der Bund diese Extrakosten aufteilen. Eine gute Milliarde, um schon mal einen Teil des Schuldenbergs zu tilgen, eine knappe Milliarde, um den Betrieb am Laufen zu halten, plus die bisherigen und künftigen Corona-Hilfen, die eigentlich zurückgezahlt werden müssen. Sie sollen stattdessen in Zuschüsse umgewandelt werden, wünscht sich die Flughafengesellschaft. An diesem Freitag beraten sich die Gesellschafter über den vorgelegten Businessplan. Aber so schnell will Finanzsenator Kollatz diese Summe nicht einfach abnicken.
Ich werde auch fürs Land Berlin dort erklären, dass wir auch noch eine gewisse Zeit brauchen, um intern diese Themen zu besprechen. Auch mein Haus muss sich davon überzeugen, dass bestimmte Zahlen auch zuverlässig sind und auch durchhaltbar sind. Und wenn wir an bestimmten Punkten Zweifel haben, werden wir dazu Vorschläge machen. Ich gehe aber auch wiederum davon aus, dass das nicht mehr beliebig lange dauern wird, sondern dass es vielleicht einige Wochen braucht. Und dann sollte es auch im Interesse des Flughafens eine Entscheidung geben.
Noch skeptischer sind die Grünen. Sie bezweifeln, dass es mit dem Berliner Anteil von rund 900 Millionen Euro in den nächsten 5 Jahren tatsächlich getan ist. Der Flughafen habe nicht nur Corona-Probleme, sondern auch strukturelle. Die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch fordert zunächst einen Kassensturz, eine Sonderprüfung der Flughafenfinanzen durch unabhängige Sachverständige und ein seriöses Sanierungskonzept. Erst dann könne man über weitere Zuschüsse entscheiden. Viel Zeit ist dafür nicht. Vor den Sommerferien will der Finanzsenator seinen Haushaltsentwurf für die nächsten beiden Jahre vorlegen. Bis zum September ist Wahlkampf. Tatsächlich entscheiden über den nächsten Doppelhaushalt und die Flughafenmillionen muss dann das neu gewählte Parlament bis zum Ende des Jahres.
Der BER will mehr Geld und Rot-Rot-Grün in Berlin streitet darüber, wie man mit der Forderung umgehen soll. Informationen waren das von Christoph Reinhardt. Was wären die Brandenburger Schlösser ohne die Gemälde der Friedrichs und der Wilhelms? Was wären sie ohne das alte Porzellan und die vielen, vielen edlen Möbel? Auch um diese Frage geht es bei einem Streit, der seit Jahren die Brandenburger Kultur- und Finanzpolitik beschäftigt. Denn die Hohenzollern möchten vieles davon zurück oder ausgiebig entschädigt werden. Der Kulturausschuss des Landtags hat jetzt die Vertreter der kürzlich erfolgreichen Volksinitiative gegen die Hohenzollern-Forderungen angehört. Landespolitikreporterin Amelie Ernst.
Bei der Anhörung im Kulturausschuss des Brandenburger Landtags geht es allein um die Initiatoren der Volksinitiative. Die Vertreter des Hauses Hohenzollern kommen bei diesem Termin nicht zu Wort. Stattdessen soll die Volksinitiative dem Ausschuss klarmachen, warum der Landtag ihre Forderungen annehmen und die der Hohenzollern zurückweisen soll. Potsdams Linken-Chef Roland Gehrmann argumentiert mit der Staatsform, die heute nun mal eine andere sei.
Wozu überhaupt eine Rückübertragung von Kunstgegenständen? Fürstliche Repräsentation, das Vorzeigen von Kunstgegenständen und das Zelebrieren eines Lebensstils sind nur dann sinnvoll, wenn sie auf ein konkretes politisches Ziel gerichtet sind. Etwa auf Legitimation innerhalb einer parlamentarischen Monarchie, was in Deutschland ohne Voraussetzungen ist.
Auch Brandenburgs Linken-Vorsitzende Anja Meyer als Mitinitiatorin der Volksinitiative will, dass das Land keine weiteren Verhandlungen mit dem Prinz von Preußen und seinen Vertretern aufnimmt.
Als in den letzten Wochen klar wurde, dass unsere Volksinitiative vor dem Erfolg stand, drohte deren Verhandlungsführer Herr Aretz mit dem Abzug von Leihgaben aus den Museen in Berlin und Brandenburg. Ein Rechtsstaat aber darf sich weder kaufen noch erpressen lassen.
Brandenburgs Ex-Finanzminister Christian Görke hatte seinerseits die Verhandlungen mit dem Haus Hohenzollern beendet. Eine gütliche Einigung, beispielsweise eine Entschädigung und die Rückgabe von Kunstgegenständen, kommt für ihn nicht in Frage.
Warum gleichzeitig die aktuelle Finanzministerin auch nach den Drohungen der Vertreter der Hohenzollern weiter auf Verhandlungen setzt, ich meine die Drohung des Abzugs von bestimmten Leihgaben aus Brandenburg oder aus der Hauptstadtregion, ist für uns nicht nachvollziehbar.
Die Volksinitiative dringt nun darauf, dass juristisch geklärt wird, ob und wie das Haus Hohenzollern dem Nationalsozialismus Vorschub geleistet hat. Denn davon hängt ab, ob es zumindest für Gegenstände, die nach 1945 in der sowjetischen Besatzungszone enteignet wurden, eine Entschädigung geben kann. Juristisch sei diese Frage offen, sagt Professor Jürgen Angelow vom Arbeitskreis zur preußischen Geschichte. Historisch dagegen sei sie längst beantwortet.
Wie die Juristen entscheiden werden, können wir nicht wissen. Wir haben eine Vermutung. Wie die Historiker sich aber entschieden haben, ist relativ klar. Also es gibt keinen neuen Historikerstreit dazu. Wenn den Nationalsozialisten Vorschub geleistet wurde, wenn nicht dann von den Hohenzollern. Also diese rhetorische Frage sozusagen steht noch im Raum und markiert sozusagen den äußersten Punkt.
Der Landtag muss sich demnächst entscheiden, ob er sich dieser Auffassung anschließt oder ob er doch den Weg freimacht für weitere Verhandlungen mit den Hohenzollern.
Aus Potsdam war das Amelie Ernst und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Christoph Kober.
Inforadio Podcast.